Liebe Gemeinde, ihr seid alle auf ganz unterschiedlichen Wegen heute hier in diese Kirche gekommen. Zwischendurch, als ich unterwegs war von Denia, erreichte mich ein Anruf. Wie finden wir hierher? Dank Navi ist das eine ganz tolle Sache. Ne? Du gibst einfach die Adresse ein und das Ding führt dich doch glatt dahin, wo du hingehörst. Aber manchmal geht es auch schief mit der Technik. Ich erinnere mich, dass wir neulich einen Zahnarzt in Alicante gesucht haben und der liebe Bruder, der schon mal da war, hatte mir die Koordinaten gegeben. Und ich dachte, ja, einfach, Knöpfchen drücken und er wird mich genau an den Punkt bringen. Und plötzlich waren wir da, er sagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Weit und breit nichts, außer Wiese. Kein Zahnarzt. Der spanische Dichter Antonio Machado, nachdem eine Straße hier in Torrevieja benannt ist und in Alicante, ich glaube, er ist so etwas wie der Goethe für Deutschland, ist Antonio Machado für die Spanier. Er schreibt in einem seiner Gedichte, ich bin auf vielen Straßen unterwegs gewesen, habe viele Wege beschritten, bin über 1000 Meere gereist und war auf 1000 Flüssen unterwegs. Der Mann war richtig viel unterwegs und das ohne Navi, wohlgemerkt. Das ist mein Thema heute und wir versuchen heute etwas Neues. Das Thema heißt vier Wege, aber eigentlich hätte ich zwei draus machen müssen, denn die nächsten zwei schaffen wir nächsten Sonntag. Ihr dürft also wiederkommen und diejenigen, die nicht kommen können, können es auf unserer Webseite anhören. Wenn ein Mensch auf noch so vielen Wegen unterwegs ist, aber nicht auf diesen vier Wegen, die ich nachfolgend beschreiben und aufzeigen möchte, dann ist es so, als ob er gar nicht unterwegs war, als ob er gar nicht gesucht hätte. Und so ist sein Leben eine Menge vergeblicher Schritte. Wir finden es nicht nur bei Antonio Machado, sondern bei vielen Dichtern dieser Welt, dass sie gesucht haben. Sie haben nach dem Sinn des Lebens gesucht. Sie haben nach Glück gesucht. Und sie haben da sehr unterschiedliche Wege beschritten. Manche finden so etwas wie temporäres Glück, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber sie finden nicht zu Gott. Und der Allmächtige hat etwas in unser Herz gelegt, das ist wie eine Antenne, das ist wie ein Sender, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Gottes Wort sagt, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und das, was wir in unserem Herzen drin haben, diese Sehnsucht nach dem Allmächtigen, sie führt in jeder Kultur, und da kann man gucken, wohin man möchte, die Menschen suchen. Und sie suchen nach etwas, was ihre persönliche Wahrnehmungsmöglichkeiten überschreitet. Und sie suchen. Und sie gehen ganz verschiedene Wege. Ich kann dieses Gedicht nicht zu Ende zitieren von Antonio Machado, aber er will genau auf den gleichen Punkt kommen. Er wird sagen, so viel ich unterwegs war, ich bin nicht angekommen. Seine Wege, sie führten letztlich nirgendwo hin, weil er weder zu sich selbst gefunden hat, noch zu Gott. Es ist notwendig, diese vier Wege zu gehen. Der erste Weg, den finden wir in der Apostelgeschichte, dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Das ist der Weg nach Damaskus. Ich werde den Text heute nicht lesen. Es ist ein bisschen viel Text, den wir miteinander anschauen werden. Aber der Weg nach Damaskus, so möchte ich es erklären, ist der Weg, an dessen Ende man Christus trifft. Am Anfang beginnt jemand diesen Weg zu gehen und er hat vielleicht große geistliche Ideale, wie dieser Theologe, dieser Saulus von Tarsus, den wir besser unter dem Namen Paulus kennen. Er war überzeugt, dass er dem allmächtigen Gott dient, dem Gott, dem er wirklich sein Leben gegeben hat. Und dann war er unterwegs nach Damaskus. Er hat in seinem Kopf eine ausgezeichnete Ausbildung, manche, so wie Paulus, eben auch großes theologisches Wissen. In den Händen hielt er den hohen Wert eines guten Rufes. Paulus war ein angesehener Mann. Er hatte die Bestätigung durch die Menschen. Im Herzen trug er diesen brennenden Eifer, den festen Willen, um für die Überlieferung seiner Väter, für seine Überzeugung zu kämpfen, bis er die Gegner der Wahrheit regelrecht weggefegt hatte. Und wir merken, wenn diese drei Elemente zusammentreffen, dann ist man in Gefahr, ein unnachgiebiger Fanatiker zu werden. Ein Fanatiker, der alles andere verachtet. Im Grunde ist es normal und vernünftig, an den Werten festzuhalten, die die Väter gesetzt haben und sie zu verteidigen. Aber es wird dadurch schwierig und es ist bedauerlich, wenn es nur ererbte Überzeugung ist und keine persönliche. Es ist gut, wenn wir geboren werden als Kinder von gläubigen Eltern. Es ist gut, wenn wir geboren werden als Kinder gläubiger Eltern und wir bekommen eine Menge auf den Weg, aber es reicht nicht. Und jemand hat richtig formuliert, wenn du in einer Garage geboren wirst, dann bist du auch kein Auto. Darum bist du kein Christ, wenn du Kind gläubiger Eltern warst. Es braucht diese persönliche Überzeugung und auch diese persönliche Entscheidung. Wenn es nur Ererbte ist, dann ist das der falsche Weg und er führt nicht selten zum Fanatismus. Und wie vorhin Heinrich in seinem Gebet sagte, merken wir das im Moment jedes Mal, wenn wir die Nachrichten anschauen, dass diese Kriege, die im Nahen Osten geführt werden, in erster Linie nicht unbedingt, zumindest von ihrem Ursprung nicht, politische Kriege sind. Es sind Kriege, wo Fanatismus seine Ursachen hat und die in Gewalt enden. Auf diesem Weg war Saulus von Tarsus, war Paulus unterwegs und womöglich auch der eine oder andere von uns. In Sprüche 14, Vers 12 heißt es, mancher Weg gefällt dem Menschen wohl, aber am Ende führt er zum Tode. Schaut mal, wir sind heute aus so verschiedenen Gemeinden hier zusammen. Ich bin überzeugt, würden wir zusammenzählen, wir kämen mehr als auf ein halbes Dutzend unterschiedlicher Gemeinden. Jede Gemeinde mit ihrer besonderen Eigenart, manchmal auch mit ihrer besonderen Überzeugung. Ich musste manchmal ein bisschen Lehrgeld zahlen hier in Torrevieja. Das passiert gelegentlich, dass dann jemand am Ausgang auf mich zukommt und mir dann sagt, sag mal, warum macht ihr bei euch im Gottesdienst das so oder so? Zum Beispiel, mich fragte jemand, warum machst du nicht das Kreuzeszeichen am Ende oder am Anfang des Gottesdienstes? Ja, über diese Frage habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja, warum eigentlich nicht? Ich kann es euch sagen, ich komme aus einer Gemeinde, wo das einfach nicht so war. Die Lehrer, von denen ich gelernt habe, sie haben es mir nicht so beigebracht. Ich weiß, wir hatten einmal eine Schwester in der Gemeinde. Jedes Mal, wenn ich nicht aufgepasst hatte, dann hat sie dieses schöne goldene Kreuz weggenommen und hinter dem Altar versteckt. Bis mir das einmal auffiel. Und ich habe sie dann zur Rede gestellt. Sie sagte, nein, dieses Kreuz sieht so katholisch aus. Ich sagte ihr, sag mal, und dieses Kreuz hinter dem Altar, sieht das vielleicht auch katholisch aus? Nein. Aber für sie passte das nicht in den Gottesdienst. Solange sie hier war, habe ich das gerne respektiert, gar kein Problem. Es reicht, dass wir hinter dem Altar, und dafür bin ich so dankbar in dieser Kirche, die von verschiedenen Gemeinden genutzt wird, dass jederzeit gegenwärtig ist, dass der Herr auferstanden ist und dass er lebt. Trotzdem, wenn wir in unserer Überzeugung, die wir nicht wirklich begründen können, festgefahren sind, dann führt das gelegentlich zu Fanatismus. Dann prallen da Menschen und Meinungen aufeinander und es gibt Unfrieden und Streit. Und wenn man dann sich dort ein bisschen mit den Argumenten beschäftigt, merkt man, da sind eigentlich keine Argumente. Wir haben das immer schon so gemacht. Fanatismus ist etwas, was Menschen spaltet. Fanatismus ist etwas, was zu Kriegen führt, was zu viel Leid und Unruhe führt. Und ich glaube, Salomo, der diesen Spruch geschrieben hat, der sagt, mancher Weg gefällt dem Menschen wohl, aber am Ende führt er zum Tode. Und es ist manchmal wirklich überraschend zu sehen, welch hohes Potenzial wir Menschen haben, uns selber im Grunde zu betrügen. Wir tun es, aber wir wissen nicht genau warum. Der Apostel Paulus, er hatte sich so drastisch geirrt. An seinen Händen klebte Blut am Ende. Er hatte die ersten Christen, dafür zumindest war er verantwortlich, dass sie zu Tode gebracht wurden. Er hat das nicht mit böser Absicht gemacht. Er war der Meinung, er dient seinem Gott. Sein Weg schien ihm damals gerade und richtig, aber brachte am Ende Tod, Schande und viel Leid. Das war der Weg, auf dem Paulus unterwegs war, bevor er nach Damaskus kam. Paulus war auf einem krummen Weg unterwegs und Gott beschloss, dass dieser Weg jetzt ein Ende hat. Und ein unglaublich starkes Licht vom Himmel warf ihn zu Boden und es machte ihn blind. Christus erschien ihm und er hörte sein Reden. Und dieses Licht vom Himmel, es erleuchtete seinen bedauernswerten Weg voller Irrtümer. Und in einem Moment begriff Paulus drei Dinge. Erstens, er versteht, dass seine theologische Gelehrsamkeit gescheitert ist. Das, was er an dieser Elite-Uni bei seinem Professor Gamaliel gelernt hat, das war Wissen über Gott, aber eben auch nicht mehr. Es war nicht Wissen von Gott. Sein theologisches Verständnis lag in diesem Moment auf dem Boden. Es war nicht mehr als Tradition, es war nicht mehr als Theologie. Und ich frage mich manchmal, wie ist es möglich, über Jahre die Bibel zu lesen und Gott nicht kennenzulernen? Und ich sage es mit Schmerz im Herzen. Es ist möglich. Ich werde nie vergessen, wie ich nach dem Abitur mir überlegte, wie geht mein Weg weiter? Ich hatte ein Angebot, in Amerika Theologie zu studieren, hätte ein Stipendium praktisch bekommen, aber Amerika war mir zu weit. Und ich dachte, ich werde es bei uns in Bonn, was auch eine renommierte theologische Fakultät hat, einmal versuchen. Und da sitze ich nun in der Einführungsvorlesung. Ich bin so dankbar einerseits für diesen Professor, der da vor mir stand, aber genauso traurig war ich, als ich den Raum verließ. Dieser Professor, er machte mir eines klar. Er machte uns eines klar. Ich werde seine Worte nie vergessen. Er sagte, wenn ihr glaubt, dass ihr durch dieses Theologiestudium eurem Glauben an Gott näher kommt, dann seid ihr hier falsch. Er sagt, unsere Statistiken zeigen, dass unsere Absolventen dem Glauben an Gottes Wort, dem Gott der Bibel, am Ende distanzierter gegenüberstehen als am Anfang. Ich dachte, was mache ich hier? Das will ich auf gar keinen Fall. Will ich ein Theologe werden, der viel Wissen hat über Gottes Wort mit Latein, Griechisch und Hebräisch? Aber womöglich geht meine Beziehung zum Allmächtigen verloren? Und so war das meine erste und letzte Vorlesung an dieser renommierten Fakultät in Bonn. Paulus hat in diesem Moment begriffen, dass seine theologische Gelehrsamkeit gescheitert ist. Seine gesamten theologischen Kenntnisse, sie führten ihn eben nicht zu Christus, sondern sie machten ihn nur zu einem Gelehrten. Und sein Wissen lag am Boden. Und er merkte, es kommt auf ganz etwas anderes an. Denn Gott zu erkennen, ist nicht eine Frage von Theologiestudium. Gott zu erkennen, ist Gnade von Gott. Der Psalmist wusste das und darum betet er, wenn er Gottes Wort las, folgendermaßen: Herr, öffne meine Augen und zeige mir die Wunder deines Gesetzes. Manchmal ist Sehen nicht das gleiche wie Erkennen. Auch der Glaube an die Religiosität dieses großen Apostels, es lag plötzlich zerstört am Boden. Er, der selbst auf dem Weg den Herrn sah und durchaus zufrieden war mit seinem geistlichen Leben, er erkennt in diesem Moment, wie er vor Gott steht. Nämlich, dass er ein armer Sünder ist und am Ende ein verwirrter Mann, der den Herrn bis auf den Tod dienen wollte, der Anstrengungen unternommen hatte und letztlich aber dabei war, das Werk Gottes zu zerstören. Und schließlich sah Paulus auch, wie seine zukünftigen Projekte zerstört am Boden lagen. Er hatte geplant, diese ersten Christen dort im Raum Jerusalem zum Schweigen zu bringen. Er dachte, diese Sekte, sie muss zerstört werden und der Name Jesus muss ausgelöscht werden. Aber er selbst wird später schreiben, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott vernichten. So lesen wir es im 1. Korintherbrief, dem 3. Kapitel. Gott vernichtete diesen wütenden und verwirrten Saulus von Tarsus. Doch als er am Boden lag, richtete Gott ihn wieder auf. Und aus dieser Erfahrung und Begegnung mit Gott auf dem Weg nach Damaskus beginnt er ein neues Leben. Und ich möchte es allgemeiner formulieren. Dieser Weg nach Damaskus, er bleibt niemandem von uns erspart. Nicht jeden von uns wird so ein Licht treffen. Nicht jeder von uns muss blind werden über dieser Begegnung mit Gott. So hat der Allmächtige mit jedem von uns seinen eigenen Weg gehabt und hat ihn noch. Aber es war die Erfahrung dieses Theologen. Und Gott öffnet ihm einen neuen Weg. Er durfte nicht nur sein Augenlicht wiedererhalten, sondern Gott öffnete ihm eine neue Perspektive. Und er wurde ein begnadeter Diener Gottes. Dieser Weg nach Damaskus. Am Ende dieses Weges steht die Begegnung mit Christus. Das ist bis heute so. Es gibt so viele Männer und Frauen, die krumme Wege gehen, die ihrem Nächsten schaden und die den allmächtigen Gott entehren. Aber er ist ein barmherziger Gott und er hat Erbarmen. Manche von uns hat er zu Boden werfen müssen und er musste diesen falschen Weg schmerzhaft aufzeigen, aber nur, um Menschen zu verwandeln, damit wir ihm gefallen. Dieser Weg nach Damaskus, viele von uns sind ihn schon gegangen und manche sind vielleicht auf dem Weg und fragen, warum muss ich so tief unten durch? Warum ist es so hart, dieser Weg? Aber ich sage dir, am Ende hast du die Chance, Christus zu begegnen. Wenn du ihm dein Herz öffnest, dann wird er dich verändern. Und er wird dir eine neue Perspektive aufzeigen für dein Leben. Ein Leben, das nicht unbedingt leichter sein wird, aber es ist ein Leben in seiner Nachfolge, an seiner Hand. Ein Leben, wo du auf dem Versprechen bauen kannst. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Der zweite Weg. Der zweite Weg, den finden wir im Lukas-Evangelium, dem 10. Kapitel, die Verse 30 bis 37. Es ist der Weg von Jerusalem nach Jericho. Wenn du diesen Weg nach Damaskus gegangen bist, du ein neues Leben erhalten hast von Christus, dann ist es unbedingt notwendig, dass du auch diesen Weg, der von Jerusalem nach Jericho führt, dass du ihn mitgehst. Jesus spricht davon im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Wenn wir auf dem Weg nach Damaskus Gott durch Jesus Christus erkennen, dann werden wir unsere Nachbarn auf diesem zweiten Weg, dem Weg von Jerusalem nach Jericho, erkennen. Viele Christen sind nach wie vor glücklich über ihre Erfahrung dieser Gottesbegegnung auf diesem ersten Weg. Und manchmal kommt es mir so vor, sie schweben so auf Wolke 7, so wie die Jünger damals, als sie mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren. Und der Petrus sagt, der Herr, es ist wunderbar hier. Komm, ich will ein paar Hütten bauen, damit wir überhaupt gar nicht weg müssen hier. Und Jesus sagt ihm, euer Weg wird weitergehen. Das Leben ist nicht nur der Weg der Verklärung, der Berg der Verklärung. Paulus musste, nachdem er diesen Weg nach Damaskus gegangen ist, andere Wege gehen. Und wir, du liebe Schwester, du lieber Bruder, du musst es auch. Es ist eine traurige Frömmigkeit, die blind macht und menschenscheu. Und es ist eine falsche Spiritualität, die am bedürftigen Nachbarn vorbeigeht. Da war ein Mann unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Jeder, der schon einmal in Israel war, der weiß, Jerusalem liegt ganz oben. Und wenn ihr einmal in den Nachrichten die Temperaturen anschaut, ich gucke das gelegentlich bei Euronews, dann bin ich jedes Mal ein bisschen von den Socken zu sehen, welche Temperaturen haben die da oben in Jerusalem, wie kalt das da mitunter nachts ist und wie heiß es da unten in Tel Aviv ist zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wie viel Meter Höhenunterschied es ist. 800, dankeschön, aber es ist richtig viel. Jerusalem oben auf dem Berg, auf diesem Weg da hinunter, war ein Mann unterwegs. Heute sind die Straßen asphaltiert, immer noch ein bisschen wild. Damals kein Asphalt und prompt fiel dieser Mann unter die Räuber. Sie raubten ihn aus und sie ließen diesen Mann halbtot auf der Straße liegen. Plötzlich kam ein Priester vorbei. Er war von Jerusalem nach Jericho unterwegs. Sein Dienst im Tempel war wohl beendet. Dieser Mann Gottes, dieser Diener Gottes, er musste erfüllt sein von dem Allmächtigen und von seinem Dienst, voll göttlicher Liebe. Aber wie überrascht bin ich, wenn ich in diesem Lukas-Evangelium, diesem 10. Kapitel lese, dass der Priester, als er den Halbtoten liegen sah, vorbeiging. Wörtlich heißt es, er schaute auf die andere Seite. Er guckte einfach weg. Er wollte diesen Mann da nicht liegen sehen. Dieses Wegsehen, dieser Blick in die andere Richtung, er spricht von einem inneren Widerspruch. Irgendwie von einer Verteidigungshaltung und offenbart, dass es hier einen inneren Konflikt gibt zwischen Helfen und Nichthelfen. Das Drama dieses Mannes wird noch deutlicher hervorgehoben, wenn es heißt, er sei von Jerusalem hinab nach Jericho unterwegs. Das heißt, seine Arbeit im Tempel war beendet. Ich hätte ihn verstanden, wenn er die andere Richtung unterwegs gewesen wäre. Dann hätte ich verstanden, denn er durfte einen Halbtoten nicht berühren. Es hätte ihn unrein gemacht, kultisch, und er hätte seinen Dienst im Tempel nicht antreten dürfen. Aber wenn wir genau hinschauen, und hier lohnt sich dieser zweite Blick, dann verstehen wir, auf dem gleichen Weg, nämlich von Jerusalem nach Jericho, ist dieser Priester unterwegs. Er hatte Gott angebetet. Er sollte voll göttlicher Liebe sein. Liebe, die sich eigentlich am Dienst am Nächsten konkretisiert. Aber als er sieht, dass sein Nächster halbtot auf dem Boden liegt, geht er vorbei und verweigert seine Hilfe. Zweifellos war die Frömmigkeit dieses Priesters nur oberflächlich. Und damit war sie eigentlich eine große Lüge. Der Apostel Johannes wird schreiben, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und er hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, den er gesehen hat, nicht liebt, wie kann er Gott lieben, den er nicht gesehen hat? Johannes sagt an anderer Stelle, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder in Not sieht und sein Herz gegen ihn verschließt, wie wohnt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten oder mit der Zunge lieben, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Merken wir, wie aktuell Gottes Wort ist? mit Worten und mit der Zunge lieben? Ich merke, die Menschen hier an der Costa Blanca, sie haben viel zu viel fromme und schöne Worte gehört. Und ich habe bald begriffen im Aufbau dieser Gemeindearbeit in den Anfängen, sie wollen nicht in erster Linie meine Worte. Sie wollen die Tat sehen und die Wahrheit. Sie freuen sich, wenn sie mich kennenlernen dürfen, uns als Gemeinde, uns als Christen kennenlernen dürfen, wenn wir miteinander einen Ausflug machen, beim Kaffee trinken, sie einladen zum Mittagessen oder Abendessen. Und dann entsteht Vertrauen und Gespräch. Lasst uns nicht mit Worten lieben oder mit der Zunge nur, sondern mit der Tat und der Wahrheit. Die Religiosität dieses Priesters auf dem Weg von Jerusalem nach Hause war ein totes Gesetz. Es waren nur Buchstaben, es waren Gebote ohne Herz. Seine ganze Hingabe an Herz, Verstand und Wille diente nicht Gott, sondern diente einer reinen Gesetzlichkeit. Es gibt eine Religiosität, es gibt einen Glauben, der lähmt und der entmenschlicht. Es gibt eine Frömmigkeit, die am bedürftigen Nachbarn vorbeigeht. Jesus erzählt in diesem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, dass auf diesem Weg von Jerusalem nach Jericho nach dem Priester auch ein Levit vorbeikam. Auch er hatte seinen Dienst im Tempel beendet. Der Stamm Levi, der war von Gott ausgesucht, dass sie den Tempeldienst in allen seinen Facetten verrichten. Ein Levit ist jemand aus dem Stamm Levi. Er hat dort gearbeitet, dort gedient. Und auch ihn hinderte eigentlich nichts daran, diesem Mann zu helfen. Und auf dramatische Weise wiederholt sich das Verhalten des Priesters. Er schaut weg und geht vorbei. Mit diesen beiden Personen, dem Priester und den Leviten, macht uns Christus in diesem Gleichnis klar, dass Gott die Ungerechtigkeit, die Erbarmungslosigkeit und die Entmenschlichung des Glaubens nicht übersehen hat. Und dass er die Menschen, die glauben, sie wären zu heilig, um die Hand auszustrecken und jemandem zu helfen, vielleicht könnte man schmutzig dabei werden, vielleicht könnte es Geld kosten. In diesem Gleichnis verurteilt Jesus diese Einstellung aufs Schärfste. Nein, der Christ muss bereit sein, seine Hände, vielleicht auch seine Klamotten zu beflecken. Er muss seine Zeit und sein Geld investieren wollen, wenn es Not am Mann hat. Wenn wir das nicht tun, dann ist unser Glaubensleben, unser Gottesdienst eine Farce. Darf ich dich fragen, am Ende dieses Gottesdienstes, haben wir Augen und Herzen, um unsere Nächsten in Not zu sehen? Ich habe heute in Denia viel erlebt. Es fing ziemlich chaotisch an, denn irgendwie hatten sie das Schloss an der Tür ausgetauscht und jetzt stehen wir alle davor und niemand hat einen Schlüssel. Ich war schon auf Open-Air-Gottesdienst eingestellt. Aber am Ende kam doch noch der Hausmeister und hat uns geöffnet. Aber dann beobachtete ich etwas sehr Schönes. Am Ende des Gottesdienstes gehen Sie nicht zum Chinesen zum Abendessen, es ist ja vormittags um 11, sondern Sie bieten noch einen Kaffee am Ende an und etwas zu essen. Und ich merke, wie die Tür aufgeht und ein Mann kommt rein, der sah eindeutig wie ein Obdachloser aus. Und er war willkommen, einen Kaffee zu nehmen, etwas Gebäck, ein paar belegte Brote und man hat sich nett mit ihm unterhalten. Ich dachte, na, mal gucken, wie das Spiel weitergeht. Weil normalerweise passiert dann Folgendes, diese Erfahrung machen wir immer, dass die Menschen dann Geld wollen. Und tatsächlich, dieser Obdachlose versuchte auf Spanisch zu erklären, irgendeine wilde Geschichte haben die ja immer. Ich machte ihm klar, mein Freund, du bist gerne willkommen. Er hat im Übrigen so eine Fahne. Ne? Und ich sagte, du bist willkommen, wenn du noch einen Kaffee möchtest, du kannst ihn gerne haben. Und auch ein Wasser kannst du mitnehmen, aber Geld geben wir nicht. Er hat das verstanden und ging. Und dann fiel mein Auge auf einen anderen Mann, der eigentlich auch sehr verwahrlost aussah und der auch gesundheitlich angeschlagen war. Schon beim Eingangslied saß er in der ersten Reihe und ich kenne die Bräuche dann den ja nicht so und ich habe es einfach so gemacht wie in Torrevieja. Ich habe alle gebeten zu stehen und wir haben von Herzen gesungen und dieser Mann konnte nicht stehen, sondern im letzten Moment ließ er sich auf den Stuhl fallen. Es ging ihm nicht gut. Auch er bekam einen Kaffee und man hat sich nett mit ihm unterhalten. Und dann fiel mir auf, dass dieser Mann ganz sicher auch ein finanzielles Problem hat. Und ich merkte, wie eine der Schwestern aus der Gemeinde ihm einen Geldschein in die Hand drückte. Ich habe nicht gesehen, wie groß, wie viel, auch völlig unwichtig. Aber es hat mein Herz berührt. Sie wusste, wem sie das gibt. Sie wusste, dem Ersten hätte sie es nicht geben dürfen. Er hätte nicht seine Mutti angerufen, wie er erzählte, sondern er hätte dafür Schnaps gekauft. Aber dieser Zweite war in Schwierigkeiten. Und sie kannte ihn. Und ihr war ein Geldschein nicht zu schade nach diesem Gottesdienst. Jesus erzählte dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, um uns Menschen klarzumachen, wir müssen die Not unseres Nächsten sehen. Und der Herr wird unser Engagement segnen und belohnen. Ich bin davon zutiefst überzeugt. Es ist eine falsche Frömmigkeit, die ohne einen sozialen Nutzen einhergeht. Denn am Ende sagt Jesus den Schriftgelehrten, gehe hin und tue das Gleiche. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums wird Jesus sagen, wenn du einem dieser kleinen Brüder geholfen hast, dann hast du das an mir getan. Wenn wir einen Leidenden sehen, denk daran, der Herr sagt dir, das bin ich. Wenn du ihm hilfst, dann hilfst du mir. Ein Glaube, der nur Gott verehren kann, aber den bedürftigen Nachbarn ignoriert, dieser Glaube ist hohl. Er ist falsch. Hast du ein Auge für deinen Nachbarn? Hast du ein Auge für die Menschen, von denen du weißt, dass sie in Schwierigkeiten sind? Bist du bereit, sie zum Arzt zu fahren? Vielleicht als Übersetzer zu fungieren? Vielleicht materiell zu helfen? Vielleicht, da gibt es eine lange Liste. Nein, es ist keine Zeitverschwendung. Es ist das, was der Allmächtige von dir fordert. Was ist mit unserem sozialen Engagement? Unsere Sorge um den Bruder, um den Nachbarn in Not? Wissen wir, wie es ihm geht? Oder interessiert uns das nicht? Ich habe heute zwei Wege aufgezeigt. Das eine, es war der Weg nach Damaskus. Am Ende dieses Weges haben wir unseren Herrn getroffen. Er hat uns schwierige Wege gehen lassen, aber nur, damit wir ihm begegnen, damit wir ihn treffen. Doch, dann geht unser Weg weiter. Wir brauchen auch diesen Weg von Jerusalem nach Jericho. Dieser Weg, der uns die Augen öffnet für den Nächsten in unserem Umfeld. So möchte ich abschließen und uns in dieser Woche das mit auf den Weg gehen. Du, der du diesen Weg nach Damaskus noch nicht gegangen bist, diese Chance, die hast du heute noch. Christus sagt, wenn du mich anrufst, dann will ich dich hören. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann wird er unsere Schuld vergeben. Und wenn der Herr dir das Herz öffnet für die Not in deinem Umfeld, dann folge seinem Fingerzeig und öffne dein Haus, öffne dein Herz, öffne dein Portemonnaie. Möge Gott Gnade dazu geben. Am nächsten Sonntag, so viel die Vorschau, gucken wir an, den Weg nach Emmaus und den Weg nach Golgatha.